Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Off the Path Podcast. Diese Woche reisen wir zurück in die Vergangenheit und zwar in den September 2021 und in die Folge 170. Denn wir haben diese Woche leider Probleme mit dem Podcast gehabt und die neue Folge ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Wer sich nicht vorstellen kann, wie viel Arbeit so ein Podcast ist, dem sei gesagt, es ist verdammt viel Arbeit. Wirklich. Es ist wirklich viel Arbeit und wir haben es einfach für diese Woche nicht geschafft. Statt einfach nicht zu veröffentlichen, haben wir uns entschieden, eine alte Folge zu veröffentlichen, die damals schon sehr gut ankam. Und da seit September 2021 viele neue Zuhörer dazugekommen sind, bin ich mir sicher, dass viele von euch diese Folge noch nicht gehört haben. Tom ist mit seiner Freundin auf die Lofoten ausgewandert und er lebt immer noch dort. Laut seinem Instagram-Feed findet er es immer noch richtig gut. Kein Wunder bei diesen spektakulären Landschaften, auch im Winter. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr, wenn ihr im Podcast etwas zurückscrollt und die Originalfolge ist die 170. Tom und Camillas Instagram findet ihr unter nordic.romers. So, und jetzt auch einmal ganz groß und offiziell sorry, dass wir es diese Woche nicht geschafft haben und nichts Neues gibt. Wir bemühen uns, bis nächste Woche eine neue Folge fertig zu haben. Ach so, und bevor wir jetzt hier einsteigen, wir suchen in dem Zusammenhang einen Video- und Podcast-Cutter. Einziger Haken an der Geschichte, du solltest auf Mallorca leben oder einen starken Mallorca-Bezug haben und öfters hier sein, damit wir uns auch regelmäßig zusammensetzen können. Bei Fragen und Interesse gerne eine Mail an mail@offthepath.com. Und nun ganz viel Spaß mit Tom.
Tom, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Da, wo du lebst, da komme ich gerade her.
Ja, von den Lofoten, genau.
Das hat echt gepasst. Also so geschrieben habe, bitte, dann dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Du hast einen mega geilen Roadtrip gemacht, der dein Leben verändert hat.
Ja, genau. Letztes Jahr mit einem Freund gemeinsam haben wir uns mehr oder weniger spontan mal dazu entschieden, einen Sprinter umzubauen, den wir ganz günstig bekommen haben von einem Freund. Und haben uns dann mal entschieden, einen Skandinavien-Roadtrip zu machen, mehr oder weniger ohne Zeitrahmen, weil er aus der Schule raus ist. Ich habe gerade mein Studium mehr oder weniger abgebrochen gehabt und genau deswegen haben wir uns mal spontan entschieden, einfach mal drauf loszufahren und sind dann letztes Jahr im Juli Richtung Schweden erstmal gestartet.
Und Sprinter, sowieso richtig cool, habe ich ja auch. Ich habe gerade den ersten Sprinter ausgebaut. Ist ja eine never-ending story. Man baut ja sehr nicht aus, wenn man selber ausbaut. Aber das ist schon sehr erstens ein geiles Gefühl, wenn man in einem eigenen Wagen, den man selber ausgebaut hat, losfährt. Das ist das absolute freies Gefühl. Und dann Schweden und dann später auch Norwegen ist natürlich halt auch nochmal richtig nice, ne? Weil es einfach landschaftlich richtig schön ist und du kannst fast überall stehen, du hast so viele tolle Orte, die du besuchen kannst. Wie war die Reise? Ihr seid nach Schweden, hast du gerade gesagt?
Genau, wir sind erstmal nach Schweden, also klar mit der Fähre von Fehmarn aus, von Puttgarden, erstmal rüber nach Dänemark und von da aus sind wir dann eigentlich direkt durchgefahren nach Schweden. Und haben uns dann da einfach mal frei ein paar Plätze rausgesucht. Für uns ging es eher darum, frei zu stehen, quasi mehr oder weniger autark so eine Abenteuerreise daraus zu machen, weil wir wenig auf Campingplätze wollten und wenig darauf angewiesen sein wollten. Ich muss dazu sagen, unser Sprinter, der war jetzt im Gegensatz zu eurem nicht ganz auf dem modernsten Niveau. Ich nehme schon mal vorweg, dass wir keine Standheizung eingebaut haben, was ein Fehler war auf jeden Fall. Das stellte sich dann später heraus.
Das allererste, was wir eingebaut haben.
Ja, das hätten wir auch mal machen sollen auf jeden Fall. Nee, wir hatten eine Bettkonstruktion drin. Wir hatten auch eine Küche uns eingebaut. Tatsächlich mussten wir aber auch so ein bisschen Platz drin lassen, weil wir Motorräder mit dabei hatten. Wir haben nämlich eine Motocross und eine Enduro mitgehabt, eine KTM und eine Suzuki, mit denen wir dann auch da mal ab und zu durch die Gegend fahren wollten, weil in Schweden ist es auch relativ locker, dass man mal auch eben in den Wald fahren kann und da nicht jeder Nachbar direkt meckert oder der Förster, wie in Deutschland. Da hat man die Möglichkeit eher nicht. Und genau, dann haben wir uns da quasi anfangs einen kleinen Motorrad-Abenteuertrip draus gemacht.
Sehr cool. Also, was habt ihr dann gehabt? Habt ihr dann ein L2 gehabt und dann noch die Motorräder drin gehabt?
Genau, das war ein L2H2. Ich weiß gar nicht genau. Ja, ein L3 war es nicht ganz, glaube ich.
Also, dann habt ihr ja nur noch so ungefähr einen Meter zum Leben gehabt, oder?
So ungefähr. Also, wir haben quasi in der Mitte einmal komplett den Durchgang freigelassen, weil das Bett ließ sich quasi von links rausziehen. Und die Küche war auch recht schmal gehalten, links hinterm Fahrer an die Wand dran. Und genau, dann hatten wir nicht mehr unbedingt viel Platz. Vor allem war es immer ein bisschen anstrengend, die Motorräder raus und alles andere an Equipment, was man dazu hatte, raus und dann zum Schlafen rein. Nächsten Morgen, wenn man weiterfahren wollte, wieder alles zurück umbauen. Das hat uns dann immer jeden Tag schon ein bisschen Nerven gekostet und auch einiges an Zeit. Aber wie gesagt, wir waren völlig ohne Zeitdruck und haben es einfach genossen, die Zeit.
Sehr cool. Ihr seid noch befreundet?
Momentan ist ein bisschen schwierig, ne?
Also, sie, aber nicht nach der Reise?
Tatsächlich schon nach der Reise. Also es gab ein paar Probleme, aber ich denke mal, das wird sich wieder zusammenraufen. Also genau, ich hoffe, ein bisschen Zeit ruhen. Na, wir brauchen erstmal ein bisschen Pause, vielleicht separat voneinander, nach 7 Monaten, die wir da unterwegs waren. Weil das natürlich schon ein bisschen was anderes ist, wenn man auf so einer kurzen, ich meine 5-6 Quadratmeter, die man da hat, wenn man auf dem engen Raum die ganze Zeit zusammenlebt, da rauft man sich schon dann irgendwie manchmal aneinander.
So ist das. Also ich glaube, das ist ja nicht nur unter Freunden, das ist unter allen Menschen so, wenn man auf 6 Quadratmeter mehr hat, so einen Wagen ja nicht.
Ja.
Wenn man so lange Zeit zusammenlebt, dann entstehen solche Dinge automatisch. Und das ist halt, war eher herzhaft gemeint, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich freue mich offen und ehrlich, dass mir
das aber es ist halt einfach so. Ab und zu kommt da halt immer was zusammen. Ich hoffe, ihr rauft euch zusammen, das wird wieder.
Das denke ich.
Ihr seid dann durch Schweden und dann irgendwann in Norwegen gelandet.
Genau, also erstmal haben wir uns relativ weit westlich gehalten, also sind quasi an der westlichen Küste von Schweden hoch. Ich weiß nicht, ob ihr da eventuell auch schon mal lang gefahren seid, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal an der Westküste, Fjällbacka heißen die Orte oder Hamburgsund zum Beispiel, und das ist eine sehr schöne Ecke. Das ist so 1,5 Stunden zu Göteborg nördlich und relativ nah an der norwegischen Grenze schon. Wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen, der in Schweden ist, da mal hinzufahren. Genau, und dann sind wir weiter hoch Richtung Norden, weil wir wollten einmal komplett durch Schweden durchfahren, weil für mich ist es einfach atemberaubend, wie du schon gesagt hast, die Natur dort. Das erinnert mich immer mal wieder ein bisschen an die Natur von Alaska. Irgendwie ist das für mich so das europäische Alaska. Ich weiß auch nicht wieso, aber das assoziiere ich immer damit. Und dann ging es einfach weiter für uns hochnördlich, grob gesagt Richtung Kiruna am Ende, Richtung Abisko hoch, wo wir dann auch die Nationalparks besucht haben und dort ein paar Tage gecampt haben, also zum Beispiel im Starek-Nationalpark oder den Stora-Nationalpark, und das ist auf jeden Fall schon richtig toll. Wir wollten uns eher wenig südlich aufhalten, weil das kennt man schon so ein bisschen, weil wir auch vorher schon beide in Schweden waren. Aber nördlich, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist wirklich nichts ungefähr. Und es war schon immer richtig, richtig toll, da was für Erfahrungen wir sammeln konnten.
Ja, vor allem irgendwie die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser 5 Millionen Einwohner leben ja im Süden der
genau.
Länder. Und im Norden ist ja wirklich einfach gar nichts. Und ein paar Touristen, die fallen da jetzt auch nicht mehr so großartig.
Genau, und ganz witzig auf der Reise war dann auch, was sich so spontan ergeben hat. Also wie gesagt, dadurch, dass wir keinen Plan haben, sondern irgendwie jeden Tag geschaut haben, wo geht's hin, worauf haben wir Lust heute, haben wir uns dann auch tatsächlich mal nachher, als wir dann in Östersund waren, das ist so quasi Mitte Schweden, schon etwas nördlicher, haben wir uns dann auch mal spontan dazu entschieden, dass wir auf einen Städtetrip gehen wollen. Und sind dann kurzerhand nach Stockholm gefahren für 3-4 Tage, haben dann dort mal zur Abwechslung in einem Hostel übernachtet, weil es in Stockholm natürlich ein bisschen schwierig ist, mit einem Camper zu stehen. Und da sind dann nach den 3-4 Tagen wieder hochgefahren, wieder zurück nach Östersund und dann ging es weiter auf unserer Route. Also da haben sich, wie gesagt, spontan immer komische Sachen ergeben, sage ich mal so.
Weil das sind ja so die besten Erlebnisse. Wenn man so überhaupt gar keinen Plan hat und auch noch so viel Zeit hat, wie ihr es hattet, ist das auch schön, wenn man sich so treiben lassen kann.
Genau, wir haben immer nach dem Motto, ohne Plan geht der Plan losgelebt. Und das hat sich am Ende auch natürlich dann ausbezahlt. Also es war wirklich eine unvergessliche Reise, auch eine richtig tolle Abenteuerreise. Und genau, wir haben auch nette Leute unterwegs kennengelernt. Das war schon richtig toll.
Und wie lange wart ihr dann in Schweden insgesamt?
In Schweden waren wir von Ende Juli bis Anfang Oktober. Und Anfang Oktober ging es dann auch rauf oder quasi rüber zu den nach Norwegen und dann auch recht schnell auf die Lofoten. Also ich glaube, dann haben wir 3 Tage quasi vor den Lofoten verbracht und sind dann auch schon raufgefahren, weil das für uns so das erste Reiseziel war. Und uns ging es dann auch langsam ein bisschen darum, tatsächlich ja vielleicht sogar sich mal nach Arbeit umzuschauen. Aber das sind alles Dinge, die sich spontan dann ergeben haben. Und genau, als wir dann tatsächlich ein paar Tage auf den Lofoten waren, ich glaube, eine Woche waren wir hier, hat sich dann was ergeben. Ich weiß nicht, sagt ihr Workaway was? Die Online-Plattform Workaway?
Genau.
Wo man quasi, sage ich mal, an Farms geraten kann oder auch an Hostels, die einen dann Jobs anbieten und dafür hast du dann halt eine Unterkunft und meistens auch eine Vergütung in Form von Essen. Und in unserem Fall war es halt so, dass wir dann tatsächlich hier jemanden getroffen haben, der ein Hotel besitzt. Der ist halb Deutscher, halb Finnisch. Und dort haben wir dann tatsächlich angefangen, in dem Hostel zu arbeiten. Also das war dann irgendwie mal, was das Housekeeping anbetrifft, mithelfen. Hauptsächlich haben wir uns darum gekümmert, das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen, neue Dinge zu bauen. Und genau, das war dann ganz cool, auch so eine Anlaufstelle zu haben, dass wir mal ein bisschen uns quasi wieder setteln können, dass wir mal wieder einen richtigen Standpunkt haben, anstatt die ganze Zeit immer on the road zu sein. Und genau, dann hat sich das alles so ergeben, dass ich mich ein bisschen in die Lofoten verguckt habe und tatsächlich habe ich dann auch in diesem Hostel, wo wir gearbeitet haben, an Halloween meine Freundin, meine jetzige, kennengelernt. Die auf die Lofoten, die lebt schon hier seit 3-4 Jahren. Und genau, die habe ich dann dort kennengelernt.
Ja, und ich meine, du sitzt jetzt gerade auf den Lofoten, das können wir schon mal vorwegnehmen. Das heißt also, die Geschichte geht gut aus und du hast dich wirklich, wirklich verliebt. War das denn, warst du offen dafür? War das irgendwie dein Plan, nicht mehr wirklich zurück nach Deutschland zu kommen? Oder ja, wie ist das entstanden?
Entstanden ist das eigentlich so mit der Zeit. Im Voraus natürlich, als wir gestartet sind in Hamburg, haben uns immer alle gefragt, ja, wann kommt ihr denn wieder und wie lange wird der Trip dauern? 2 Monate? Und wir haben immer geantwortet, wissen wir nicht, das kann auch ein Jahr dauern oder so. Und so ist es dann natürlich am Ende gekommen, dass wir irgendwie auf die Lofoten gekommen sind und dachten, wir haben gar keinen Stress. Und die Entscheidung für mich dann persönlich hier zu bleiben ist dann im Winter, im Dezember ungefähr gefallen, kurz vor Weihnachten, weil mir fiel es am Anfang ein bisschen schwer. Ich habe die Lofoten auch eigentlich immer nur als Touristenziel gesehen, dass man hier hinkommt, vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt, irgendwie Zeit verbringt und dann geht es wieder ab nach Hause. Aber ich hatte hier eigentlich mehr oder weniger richtig viele Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben. Also dadurch, dass meine Freundin hier schon quasi ein Haus hatte, einen festen Beruf, war das dann für mich ein etwas leichterer Einstieg auch hier. Und genau, dann ist es halt so gewesen, dass mein Freund ja aber noch, wir waren ja quasi immer noch auf dem Roadtrip und wir haben uns dann irgendwann im Januar dafür entschieden, quasi den Sprinter in Deutschland zu verkaufen. Und sind dann beide tatsächlich nach einem Skitrip in Schweden nochmal nach Hause gefahren, um dann eben unsere ganzen Sachen zu regeln und quasi den Umzug in die Wege zu leiten. Weil für mich stand dann schon mal fest, dass ich auf jeden Fall hier nochmal bleiben möchte erstmal. Und genau der Hauptgrund, denke ich mal, das war die Liebe. Und ja.
Und wir sprechen jetzt vom Jahr 2020, ne? Also vom letzten Jahr.
Genau, wir sprechen vom letzten Jahr quasi im Dezember, wo dann die Entscheidung für mich gefallen ist, hier auf die Lofoten zu ziehen.
Während die meisten Leute ein richtiges Scheißjahr gehabt haben, Corona sei Dank, hast du ein ziemlich gutes Jahr gehabt.
Ich muss tatsächlich sagen, also es war die beste Entscheidung, die ich so mit in meinem Leben getroffen habe, auf diesen Roadtrip erstmal zu fahren, weil in Schweden, sobald du über die Grenze gefahren bist, hast du überhaupt nichts gemerkt.
Das war ja Corona-frei.
Genau.
Ich habe Corona immer im Boden gemacht.
Ja, dass Covid überhaupt existiert und auch generell, was sich für mich in dieser Zeit ergeben hat, war einfach super. Also ich muss sagen, ich hatte durch Covid keine größeren Einflüsse, im Gegenteil sogar.
Sehr cool. Und jetzt bist du mittlerweile auch schon fast ein Jahr dort, was total irre ist. Aber jetzt mal kurz zurück. Also ihr habt entschieden, zurückzufahren. Ihr habt noch einen Skitrip gemacht, einen Sprinter verkauft und dann hast du dein Hab und Gut wahrscheinlich in einen anderen Camper, Sprinter, Transporter gepackt und bist diese 2700 Kilometer wieder zurückgefahren. Was war das für ein Gefühl?
Am Anfang habe ich ein bisschen Zeitdruck verspürt, ehrlich gesagt, weil meine Freundin, die aus Polen kommt, die ist auch nochmal zurück in die Heimat und wir wollten eigentlich schnellstmöglich wieder hoch auf die Lofoten. Also hatte ich, glaube ich, knapp 2 Wochen in Hamburg, das alles zu organisieren. Sprinter verkaufen, neues Camper-Projekt kaufen, weil ich gerne hier einen zum Umbauen wieder hätte. Und genau, dann führte eins zum anderen, dass ich dann den Sprinter verkauft habe. Den hat jemand aus Karlsruhe abgeholt. Dann habe ich mir einen Tag später einen Hyundai H350 gekauft, der halt auch bauähnlich zum Sprinter und zum VW Crafter ist. Und dann ging es da nach Polen nochmal kurz. Da habe ich meine Freundin eingesammelt und dann sind wir gemeinsam hoch auf die Lofoten mit allem, was wir hatten, gefahren. Also der Transporter, und wenn man sich überlegt, der Transporter war komplett leer, der war komplett voll bis oben hin. Also da haben wir wirklich jeden Platz ausgenutzt, den Transporter hat. Und da waren wir, glaube ich, auch mehr oder weniger glücklich, dass wir nicht angehalten worden sind an der Grenze und kontrolliert worden sind.
Ja, kann teuer werden, ne?
Ja, allerdings. Und der war definitiv überladen.
Ja. Ich weiß sehr, wovon du sprichst. Aber ist halt einfach so.
Ja.
Viele Leute beneiden dich wahrscheinlich darum, dass du halt ausgewandert bist. Auswandern ist ja der Traum von sehr vielen Menschen. Aber die meisten trauen sich nicht, weil sie zu viele Verpflichtungen haben oder andere Gründe, warum sie das nicht machen können. Du hast es aber einfach gemacht. Hat dich in Deutschland nichts gehalten, hast du nichts gehabt, wohin du so hättest zurückgehen können, worauf du dich gefreut hast. Ist dir das einfach gefallen, die Entscheidung?
Die Entscheidung ist mir schon ziemlich einfach gefallen. Also wie gesagt, ich habe Fahrzeugbau in Hamburg studiert, aber auch recht schnell nach 3 Semestern gemerkt, dass es nicht ganz so meins ist. Und dann habe ich erstmal quasi unterwegs online gearbeitet. Das war für eine Offroad-Firma in Hamburg, für die ich dann glücklicherweise auch die ganze Zeit auf dem Roadtrip arbeiten konnte und so quasi die Reise finanzieren konnte. Das hat sich dann aber im Winter halt auch so ergeben, dass ich dann den Job nicht mehr hatte, weil ich eben, sage ich mal, dann eher hier auf den Lofoten schon zur Ruhe gekommen bin und sich das dann so ergeben hat. Und genau, in Hamburg hat mich dann dadurch mehr oder weniger nicht mehr wirklich was festgehalten. Also klar, es war immer noch die Heimat, das Zuhause, aber letztendlich war da nichts wirklich Festes, was mir gesagt hat, ich kann jetzt nicht irgendwie auf die Lofoten ziehen, weil das ist so eine Lebenschance quasi, die man nicht jedes Jahr bekommt oder quasi eventuell nicht noch einmal. Und deswegen dachte ich, die muss ich jetzt greifen und das nutzen, mir hier irgendwie vielleicht was aufzubauen auf den Lofoten. Und ich würde auch jedem empfehlen, der irgendwie Angst hat. Ich möchte auch ehrlich sein, also ich bin nicht mit viel Ersparten hierher gekommen. Ich habe nämlich meinen letzten Euro für den Camper vorher ausgegeben, also für das Hyundai-Projekt, was ich da gekauft habe. Und dann ging es wirklich mit unter 1.000 Euro, also wenn wir wirklich offen und ehrlich über die Zahlen sprechen, mit unter 1.000 Euro bin ich hierher gekommen. habe relativ Glück gehabt, dass ich schnell an die richtigen Kontakte gekommen bin und so, dass ich dann auch relativ schnell zu einem Job hier gekommen bin.
Das ist irre. Das ist, weil, also meine Norwegen per se und die Lofoten, die sind auch einfach nicht günstig. Klar, du hast Glück gehabt, du hast die Unterkunft gehabt, aber das ist schon auch sehr viel, viel Glück. Viel Glück im Glück.
Ja, muss man dazu sagen, dass da auch ein bisschen Glück dazu kommen muss. Aber ich meine, ich habe auch viel dafür getan. Also in dem Hostel am Anfang noch, da haben wir relativ viele Kontakte geschlossen. Wir haben da wirklich viel Arbeit auch reingesteckt. Und dadurch sind dann auch die Kontakte gekommen für den Job, den ich jetzt hier ausüben kann. Weil tatsächlich auf den Lofoten ist es eigentlich so, dass du mehr oder weniger nur einen saisonalen Job bekommen kannst. Also quasi sei es im Restaurant oder im Hotel. Aber ich habe das Glück, dass ich jetzt hier als Tischler arbeiten kann. Eben dadurch, dass ich Erfahrung mit dem Camper sammeln konnte und auch teilweise irgendwie kleinere Projekte mit meinem Dad zu Hause gemacht habe, habe ich da etwas an Erfahrung und kann jetzt hier tatsächlich als ungelernter Tischler arbeiten, was ein riesengroßes Privileg ist und mir auch die Möglichkeit ergibt, hier tatsächlich tagtäglich das Leben zu finanzieren.
Die Lofoten sind ja bekannt als wahnsinnige, also als Touristenmagnet eigentlich. Also es sind ja unglaublich viele Leute. Ich war ja erst letzte Woche dort und habe gesehen, wie viele Camper und Reisende da unterwegs waren. Und entsprechend sind die Menschen, und so kenne ich das halt aus meiner Erfahrung auf Mallorca oder halt eben auch hier in Garmisch, die sind halt Fremde, die dort leben, gewohnt. Wie haben die Norweger oder wie nennt man die Menschen der Lofoten? Lofotaner? Das weiß ich nicht.
dafür gibt es keinen bestimmten Begriff. Also man nennt sie nicht Lofotisianer oder
irgendwie. Aber wie haben sie auf dich reagiert, jetzt wo du halt einer von ihnen bist? Also ja, da auch 365 Tage im Jahr lebst.
Ja, also ich glaube, am Anfang sind Norweger oder Skandinavier generell immer noch sehr skeptische Menschen, weil das ist so die skandinavische Einstellung, dass es sehr, sehr schwer ist, quasi in deren privaten Raum einzutreten. Also ich habe immer das Gefühl, dass Skandinavier, speziell aber auch Norweger, eher für sich sein wollen und quasi so eine Blase um sich herum kreieren. Und gerade hier auf den Lofoten hat man auch recht wenig Einheimische. Also es sind viele Leute, die tatsächlich jede Saison hierher kommen oder auch ein Haus in, sei es Oslo, besitzen und dann immer für bestimmte Zeiten hierher kommen. Deswegen war es recht schwierig, Anschluss zu finden an Einheimische. Aber ich denke, quasi wenn man den Beweis, dass man hier die Wintersaison auch bleibt und nicht nur für den Sommer kommt, das ist dann so eine Art Aufnahme Ritual, dass man denen auch zeigt, dass man gewollt ist, hier zu bleiben. Und gerade wenn man auch versucht, teilweise, auch wenn es nur ein paar Sätze sind oder ein paar Wörter, Norwegisch zu sprechen, im tagtäglichen Gebrauch, wenn du hier einkaufen gehst oder auch mit deinen Mitarbeitern sprichst, ich glaube, dann nehmen die einen auch noch herzlicher auf, wenn man auch wirklich offen zeigt, dass man hier gerne bleiben möchte.
Nach dem Motto, das ist so hart, ein Winter auf den Lofoten, wer das überlebt, der gehört jetzt zu uns.
Genau. Wenn man nicht die Winterdepression hier oben bekommt, auch gerade aufgrund des Tageslichts im Winter, dann hat man es denen auf jeden Fall bewiesen. Was ich aber auch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich das Gefühl hatte, in Schweden hätte man noch ein bisschen leichter. Aber das kommt auch drauf an, an welche Leute man gerät, denke ich mal. Aber unterwegs habe ich mit meinem Freund auf dem Roadtrip auch auf jeden Fall tolle, nette Kontakte zu Schweden geschlossen. Und somit hat sich dann halt auch einiges ergeben für uns dort.
Meine Erfahrung mit den Skandinaviern oder den Nordeuropäern ist immer, dass sie halt sehr distanziert und kalt, oberflächlich sind. Aber sobald du einmal kurz, wenn du einmal diese Schale geknackt hast, dann sind sie wahnsinnig herzlich.
Genau, also das, was du gerade erwähnt hast, das sagt man ja eigentlich auch immer von Hamburgern, dass die immer sehr von oben herabschauend sind oder halt auch eher für sich sind, eher das Kühlere. Daher war ich das schon ein bisschen gewohnt und war vielleicht etwas abgehärteter. Aber ja, wie du schon sagst, also wenn man da einmal quasi die Barriere durchbrochen hat, dann wird man auch offenen Armen empfangen und dann ist es auch auf jeden Fall schön, mal den privateren Einblick zu bekommen, wenn man aufgenommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gerade auch diesen Winter auch mal angesprochen. Und ich meine, wir waren gerade dort und der Sommer ist ja einfach, ne? Das ist ja geil. Also die ganze Zeit Tageslicht. Jetzt langsam wird es dunkel, ne?
Ja.
Also jetzt hat man schon mal so 2 Stunden Dunkelheit. Oder
ja,
weiß ich jetzt gerade nicht, aber als wir vor 2 Wochen noch da waren, da war es halt schon noch gar nicht dunkel geworden. Ich denke mal, jetzt wird es ein bisschen. Aber ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor, wenn es halt die ganze Zeit dunkel wird und halt tagsüber nur so, ja, so eine Dämmerungsstimmung halt maximal wird. Wie ist das?
Genau, also im Winter muss man auf jeden Fall wissen, dass es hier zur, ich sag mal, die Hochzeit im Winter ist Dezember. Und da hast du dann wirklich an Tageslicht, an reinem Tageslicht 30 Minuten, wenn es hochkommt. Und dann heißt es auch noch nicht mal, dass du wirklich Tageslicht hast. Dann ist es so wie schlechtes Wetter in Deutschland, dass es quasi den ganzen Tag grau ist. Die Sonne kommt da irgendwie selten zum Vorschein. Also das ist dann schon ein bisschen ungewohnt. Vor allem stimmt es auch so ein bisschen den Tagesablauf. Wenn du dann morgens aufwachst, ist es komplett dunkel und irgendwie um 2 Uhr ist es dann auch schon wieder komplett dunkel. Das bestimmt dann schon ein bisschen deinen Tagesablauf. Aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem einige Möglichkeiten noch hier auf den Lofoten quasi Aktivitäten auszuüben. Und man muss auf jeden Fall wissen, wie man sich selbst beschäftigt. Also ich habe noch nie so viele Hobbys, haben sich, glaube ich, dadurch ergeben, dass ich hier war, wie jetzt, was man alles für Aktivitäten findet. Also ich habe zum Beispiel angefangen, irgendwelche Bilder aus Acryl zu malen, weil mir tatsächlich im Winter ein bisschen langweilig war. Und so ergeben sich auch andere Sachen. Aber tatsächlich im Winter kannst du auch Winterwanderung unternehmen. Surfen gehen wir hier auch ab und zu. Wir haben sehr tolle Orte hier auf den Lofoten, um surfen zu gehen tatsächlich. Was man mit einem dickeren Neoprenanzug dann auch im Winter machen kann. Und dann gibt es auch die Polarlichter, die sich durch die Dunkelheit ergeben, was auch auf jeden Fall ein Spektakel am Himmel immer ist. Vielleicht kennt ihr es auch. Weiß nicht, habt ihr die schon mal gesehen, die Polarlichter?
Ja, ja, ich glaube, 10 Tage in Alta gemacht. Das ist ja noch ein bisschen nördlicher von euch.
Ja, ja. Genau, und das ist dann schon, da ergeben sich einfach andere Dinge im Winter. Aber klar, wenn man quasi, man muss schon offen dafür sein, neue Dinge dann auch auszuprobieren. Man muss irgendwie, man darf halt einfach nicht so da rein verfallen, dass man in diese Dunkelheit gerät. Weil es ist auch, glaube ich, tatsächlich so in Skandinavien, dass im Winter die höchste Depressionsrate entsteht. Also man sagt immer so, Skandinavier, das sind immer die glücklichsten Länder. Umgekehrt hat man aber auch die höchste Depressionsrate hier im Winter, dann, weil sich tatsächlich...
Wahrscheinlich machen sie diese Umfrage immer im Sommer.
Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Wie geht's euch? Ja, bei uns ist alles top. Die Sonne geht nicht unter und dann im Winter ist es genau das Gegenteil, ja.
Aber bist du da anfällig? Ich meine, also zum Beispiel hier in Garmisch, also gibt es einen Nachbarort, der nennt sich Mittenwald. Und Mittenwald ist so ein Tal direkt an einem Berg und da kommt im Winter die Sonne nicht hin. Und da sind relativ hohe Suizidraten.
Mhm.
Und ich persönlich, also ich komme ja aus Mallorca und ich bin die Sonne wirklich gewohnt, also ich bin aufgewachsen. Und ich weiß, dass ich halt früher, ich bin jetzt nicht das allererste Mal, dass ich in Bayern lebe, bei diesem Winter halt wirklich in eine regelrechte Winterdepression gefallen bin. Ist jetzt hier in Garmisch nicht so schlimm, weil halt immer weiß-blau, also immer viel richtiger Winter, also Schnee und Sonnenschein. Aber ich erinnere mich so 4 Winter in Berlin, also von Oktober bis März war grau. Du kennst es ja wahrscheinlich auch aus Hamburg.
Ja, auf jeden Fall.
Bist du da für anfällig für so Thema Winterdepression, für diese Dunkelheit oder ist das okay?
Absolut gar nicht, würde ich sagen, weil wie du gerade schon gesagt hast, aus Hamburg kennt man das Wetter auch. Da ist es eigentlich auch das ganze Jahr über fast grau und regnerisch. Daher ist es absolut gar kein Problem für mich, irgendwie hier den Winter zu überstehen. Was man aber auch dazu sagen muss, die richtige Wintersaison, die startet hier recht spät. Also es fängt im Dezember noch gar nicht an zu schneien, wobei man vielleicht denkt, ja, ihr seid ja super weit oben im Norden. Aber dadurch, dass man hier die Winde vom Golf von Mexiko hat, ist es halt auch noch verhältnismäßig warm im Winter, im Dezember. Da hast du dann immer noch 5 Grad, was für mich im Dezember halt relativ warm noch ist, dass man da nicht die Minusgrade hat. Und genau, wie gesagt, ich habe auch das Fischen tatsächlich hier für mich entdeckt auf Norwegen. Und das sind einfach Hobbys, die sich dadurch neu ergeben. Wir sind auch relativ kreativ, meine Freundin und ich. Wir unternehmen so viele Dinge. Sie macht Makramee. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Knotenart.
Genau.
Genau, und davon lebt sie tatsächlich auch dann im Winter. Und wie gesagt, durch diese ganze Wintergeschichte ergibt sich dann auch andere Sachen. Man ist zwar länger zu Hause, also man verbringt quasi mehr Zeit zu Hause als draußen, was im Sommer natürlich nicht der Fall ist. Aber wir gehen dann auch trotzdem mal wandern, auch wenn es mal geschneit hat oben auf dem Berg. Da ziehen wir uns dann die Spikes quasi an und dann geht es oben auf den Berg und das ist auch natürlich dann eine tolle Kulisse, auch im Winter. Da geben sich dann auch andere Dinge.
Okay, wie ist das gerade eben schon den Sommer angesprochen und da seid ihr natürlich nur noch draußen, ne? Ihr lebt in Rheine?
Genau, das ist quasi auch so eine Touristenhochburg, wo wir hier leben und hier haben wir halt ein Haus und da ist auf jeden Fall immer was los, das ganze, den ganzen Sommer über. Und genau, im Sommer ist es halt einfach so, wenn du von der Arbeit kommst, dann geht's eigentlich gleich weiter. Dann gehst du wandern, gehst du auch fischen, surfen, je nachdem, wie natürlich auch das Wetter ist. Und was hier auch ein großes Privileg ist, was ich sagen muss, als Einwohner quasi der Insel, da bekommst du dann noch relativ viele Rabatte und sehr, sehr viele Vorteile gegenüber den Touristen, sage ich mal. Also alles, was man als Tourist hier unternehmen kann, sei es ein Kajak-Trip, wofür die Lofoten ja auch sehr bekannt sind, oder diese typischen Boottouren. Sowas bekommen wir dann halt quasi gratis. Natürlich auch nicht jede Woche, aber um mal so die Erfahrung zu machen, kann man dann ab und zu mal sich da ein Boot ausleihen oder auch mit den Kajaks raus aufs Wasser.
Das ist ja cool. Also es ist ja super, dass also ich kenne das. Das habe ich noch nie gehört, das kenne ich nirgendwo. Also hier in Garmisch ist es auf gar keinen Fall so, dass du irgendwie als Einheimischer oder hier Lebender irgendwelche Rabatte bekommst. Und auf Mallorca ist es schon manchmal so, aber relativ selten noch. Aber
ja,
das ist total geil. Und ich meine, klar, du bist ja die ganze Zeit unterwegs und hast wahnsinnig viel zu erleben. Das ist schon genial. Da komme ich nämlich auf die nächste Frage. Also ich meine, wir alle wissen, wie wahnsinnig teuer Norwegen ist. Ist der Heimaturlaub jetzt für dich ein Schnapper?
Du meinst, wenn ich jetzt mal zurück nach Hamburg kommen würde,
genau.
Nach Deutschland?
Ja.
Also es ist so auf den Lofoten oder in Norwegen generell, ich denke, dass das Gehalt passt sich dementsprechend an. Ja, also jeder weiß ja, dass es nun mal sehr, 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 sehr teuer ist, sich das Ganze hier zu finanzieren, gerade wenn man einfach nur zum Urlaub machen herkommt. Also ich würde dann im direkten Vergleich zu Deutschland schon sagen, dass es ein Schnapper ist. Also Produkte wie, sag ich mal, alltäglich, die man zu Hause im Kühlschrank hat, wie Käse oder so, die kosten halt hier 4-mal so viel wie in Deutschland. Und wenn ich dann einen Großeinkauf in Deutschland mache und dafür, sage ich mal, 60, 70 Euro bezahlen würde, da würde ich hier bestimmt das Dreifache für zahlen, mindestens.
Und du verdienst ja auch das Dreifache zu Deutschland. Oder mehr, weiß ich nicht. Aber in Relation verdienst du ja aber
okay. Ja, es ist nicht schlecht, sagen wir so. Also das lässt sich auf jeden Fall gut aushalten. Wir können hier relativ viel Geld ansparen auch, um sich mal was Größeres zu leisten und in Zukunft eventuell auch, je nachdem wie die Planung aussieht, ein Haus zu kaufen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also würde ich jetzt nach Deutschland zurückkommen, dann würde ich auf jeden Fall schon ein bisschen über die Preise schmunzeln, wenn ich dann mal irgendwie einkaufen gehe oder auch generell was unternehmen möchte.
Genau, also ich erinnere mich noch, also zum Beispiel auf den Lofoten, also ich finde, in ganz Norwegen, haben wir fast jeden Tag immer zwei Flat White und zwei Kanelbühler gegessen. Und das hat immer 25 Euro gewesen.
Ja, ja.
Und, das ist, und da bist du in Deutschland einfach mit ungefähr 10 Euro dabei. Vielleicht, ja. Vielleicht 11, 12, wenn du in einem teuren Café bist, aber eigentlich so wie 10 Euro. Und das ist halt eben so. Also es gibt ja den Big Mac Index und bei uns ist der Flat White Index, den wir zu haben. Und da vergleichen wir immer, wie teuer Länder sind. Und Norwegen ist auf jeden Fall halt in den Top-Ländern, ja. was das Geld angeht. Und wenn du das jetzt gleich einfach vergleichst, weil wir ja gerade erst vor 2 Wochen dort waren und jetzt wieder hier sind, dann ist dann stelle ich mir das so vor. Und ich weiß das ja, wenn ich dann in Skandinavia früher nach Mallorca gekommen sind, dann haben die einfach spontan eine Wohnung gekauft, eine Ferienwohnung, weil es die einfach in dem Sinne kein Geld war. Das war so,
ja,
was sind denn schon 80.000 Euro im Vollgas?
Ja, das ist tatsächlich krass hier, also wie hoch der Lebensstandard teilweise auch ist. Also ich würde sagen, Norwegen ist ein sehr, sehr wohlhabendes Land. Und das macht sich hier auch im Land bemerkbar und gerade dann, wenn man Norweger irgendwo als Touristen hat. Also wie gesagt, hier, wenn man als Tourist in Norwegen ist, würde ich sagen, dann überlegt man sich das schon zweimal, was man sich jetzt kauft oder ob es jetzt unbedingt alles sein muss, was man gewöhnt ist, eben aufgrund der Preise. Aber wie gesagt, wenn man hier lebt und nun mal quasi auch mal die ganzen Lebensmittel, die man so kennt, kaufen möchte, das passt sich dann schon an. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto hat, weil man so viel Geld ausgibt. Das lässt sich schon ganz gut hier aushalten, gerade wenn man das Geld hier verdient.
Ja. Die Norweger haben ja diesen Ölpfand, ne?
Ja.
Also das ist ja so ein Staatspfand, den alle Norweger quasi gehören. Habt ihr darauf Anspruch, wenn ihr zwei Steuern dort zahlt?
Inwiefern genau? Ich habe davon tatsächlich von dem Thema noch nicht so viel.
Also soweit ich das mitbekommen habe, es gibt ja, also dadurch, dass Norwegen so wahnsinnig reich ist, was Öl angeht, haben die dieses Öl verkaufen die ja und das geht halt alles, diese Profite werden in Aktien investiert und die Rendite aus diesen Aktien, die wird da wieder umverteilt, wenn ich es richtig verstehe. Die große Menge, die jetzt gerade zuhört, die wird mich jetzt wahrscheinlich korrigieren und E-Mail schicken. Das ist auch schön, macht das. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das glaube ich so, dann kriegt man Rendite und diese Rendite wird halt irgendwie so jährlich, also Teil wird wieder reinvestiert und ein großer Teil wird ausgezahlt. Und angeblich hat jeder Norweger ein per capita Vermögen von ungefähr nach Marktlage 200.000 Euro.
Okay.
Auf die hat er keinen Anspruch, aber das ist so sein Wert, diesen Pfand quasi. Es ist relativ kompliziert und ich mache das jetzt gerade öffentlich, ich weiß auch gar nicht, es ist ein gefährliches Halbwissen meinerseits.
Auch manchmal ist das okay.
Aber das ist ziemlich interessant, wie die das machen.
Ja, ich glaube, das macht sich tatsächlich eher für den Bürger bemerkbar, indem dass die Kommune, das ist quasi die örtliche Gemeinde, einen wirklich unterstützt. Also tatsächlich ist es hier recht einfach, habe ich gemerkt, auf den Lofoten eine Firma zu gründen. Also das ist mehr oder weniger kostenlos und hat auch wirklich richtig viele Vorteile, auch steuerliche. Und zum Beispiel Camilla, das ist meine Freundin, die hat sich eben mit diesem Makramee hier auch selbstständig gemacht. Also hier auf den Lofoten, das ist quasi auch sehr, sehr kreativ alles. Also du hast hier wirklich viele kreative Leute. Und so macht sich das dann meiner Meinung nach eher bemerkbar, dass der Staat einen sehr unterstützt. Da kannst du dann quasi wirklich einfach nur ein Schreiben an die Kommune, an die örtliche hier schicken und quasi einen Kostenvoranschlag den machen, was du gerne hättest, sag ich mal, welches Budget und ob die dich da unterstützen könnten. Und dann einen Monat melden die sich wieder bei dir und gegebenenfalls lassen die dir dann da irgendwie Geld zukommen.
Ach krass.
Ja.
Naja, gut, gibt's in Deutschland auch, es nennt sich Starthilfe, beziehungsweise, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber gibt's hier auch. Ist eine tolle Sache. Also ich finde das sowieso gut. Ich finde auch, was mich wahnsinnig begeistert hat in Norwegen, ist, wie wahnsinnig modern alles ist.
Mhm.
Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man dann wirklich da dort lebt, aber die Fassade nach außen, egal ob du jetzt in Oslo, Bergen, aber halt auch in kleineren Orten bist, ist alles pico, also super sauber, alles super modern, moderne Gebäude und vor allem, ich meine, Deutschland ist das Land des Bargeldes und ich liebe es, dass ich halt in fast 4 Wochen mit Norwegen keinen einzigen Cent Cash ausgeben musste, sondern alles mit Karte zahlen konnte.
Ja, also bei uns ist es tatsächlich auch so, was das Thema angeht. Ich habe, glaube ich, seitdem ich hier bin, nicht ein einziges bisschen Bargeld bei mir gehabt. Und hier läuft wirklich alles über Karte. Was aber die Häuser betrifft, ich glaube, da hast du eher dann die Erfahrung aus den größeren Städten genommen, weil hier auf den Lofoten ist es halt schon ein bisschen ländlicher. Und wenn man dann auch ein bisschen den Blick hinter die Fassaden wirft, also die Häuser sind nicht immer auf dem ganz modernsten Stand. Also wir haben, glaube ich, noch mit unserem Haus relativ Glück. Die werden auch alle weitestgehend renoviert. Es gibt ja aber auch auf jeden Fall Häuser, die nicht mehr auf dem ganz neuen Stand sind, weil eben durchs Klima, durch die raue See hier und durch den Salzgehalt in der Luft auch, wird alles schon sehr stark angegriffen. Also sei es Autos oder auch die Häuser hier. Aber an sich hast du schon recht, also das Leben hier ist sehr modern, auf welchem Stand man hier angekommen ist, also auch gerade was die Automobilindustrie angeht, du wirst hier sogar vom Staat gesponsert, wenn du dir jetzt einen Tesla holst, also wenn du dir quasi ein Elektrofahrzeug holst, das würde für einen selber eher profitabler werden, als dass man da großartig viel Geld jetzt für ein neues Auto ausgibt.
Das ist ja unglaublich, ne? Also im Süden Norwegens ist ja jedes 10. Auto ein Tesla und jeder alte irgendwie ein Elektrofahrzeug oder halt ein Hybrid. Auf den Lofoten war das jetzt nicht so viel, ist mir aufgefallen. Da waren noch sehr viele Benziner unterwegs, aber das Komplettbild von Norwegen war gigantisch.
Ja, also das ist wirklich extrem, auf welchem Stand der Dinge, die hier teilweise sind, wo es in Deutschland noch gar nicht so richtig angenommen wird. Ist hier wirklich jeder bereit, irgendwie sich ein Elektrofahrzeug zuzulegen? Und auch wenn es als Zweitwagen ist, hat hier so gefühlt jeder einen in der Garage stehen.
Ja, das ist halb bekloppt. Und ihr habt, habt ihr Glasfaser? Ihr habt Glasfaser, ne? Bei euch in Rheine?
Ja, ja.
Und das ist halt total irre. Also man muss sich ja vorstellen, die Lofoten haben 24.000 Einwohner.
Mhm.
Und das ist einfach total wenig. Und vor allem sind diese 24.000 Einwohner auf. Würde ich jetzt mal sagen, wie lange sind die Lofoten? Das fast 200 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen mehr?
Ja, fast ein bisschen mehr, würde ich sagen.
Und die sind da halt irgendwie so sporadisch hier ein Häuschen, da ein Häuschen verteilt. Und diese Infrastruktur hinzustellen, ist total kostspielig und die machen das trotzdem. Weil wir hier halt in Deutschland seit Jahren von flächendeckender Infrastruktur sprechen und DSL für alle und so weiter und also Meilen davon entfernt sind.
Ja,
ist das ja da wirklich, kann jetzt nicht für alles sprechen, aber ich weiß, dass als wir in Schweden sogar zum Beispiel waren, auf diesem Kanutrip vorher, da war das Basiscamp eine Hütte mitten im Jürgenfuhr und die hatte Glasfaser. Total geil.
Ja, das ist eben der moderne Standard, von dem du auch eben schon gesprochen hast. Also, das ist man von Deutschland einfach gar nicht gewöhnt und ich glaube, das ist so die offene Art dem gegenüber von den Norwegern oder von den Skandinaviern auch generell.
Ja, aber man muss dazu sagen, die haben natürlich auch einfach wirklich viel, viel Geld durch dieses ganze Öl. Wenn man sich vorstellt, ich glaube 1960 war Norwegen noch eins der ärmsten Länder Europas mit Griechenland.
Ja, das Thema hatten wir auch gerade tatsächlich mit Einheimischen hier, wie welches Privileg das eigentlich ist, dass das Land an sich sehr, sehr wohlhabend ist. Also das eröffnet natürlich komplett neue Möglichkeiten. Und lässt sich dann halt auch im alltäglichen Leben widerspiegeln.
Ja, was sagen die dazu? Also, dass es ein Privileg ist, ja, aber ich meine, 1960, das kennen ja viele noch.
Tatsächlich hast du hier nicht mehr so die ganz ältere Generation von ganz früher, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Lofoten auch gerade jetzt ein bisschen im Wandel sind. Also wir sind so die neue Generation, die jetzt gerade hochkommt. Und das befindet sich gerade auch so ein bisschen im Wandel hier alles. Aber ich denke, man nimmt es schon ganz gerne hier an. Also wie wohlhabend das Land ist. Die Leute vertreten das natürlich auch gerne so ein bisschen und zeigen das nach außen hin, deren Lebensstandard. Genau.
Ja, ich kenne mich total lustig. Also früher waren das ja nur Fischer und Holzfäller.
Ja.
Und heute durch das ganze Öl, ich meine, es ist auch total irre, die sind ja Weltmeister im Tunnelbauen.
Ja.
Also, was man da an Tunnel, also wie viele Tunnel man dadurch, ich meine, klar, für uns als Deutsche, ich habe die Rechnung noch nicht bekommen, für diese ganzen Mautgebühren, die würde jetzt bestimmt irgendwann bald mal per Post kommen.
Ja, die wird doch, glaube ich, eine gute sein.
Und einmal quer durch Norwegen oben runter, durch diese vielen Tunnel und diese vielen Fähren und wo du nirgendwo was bezahlen musst, weil alles über die Kamera gemacht wird und dann dein Kennzeichen gescannt und du dann irgendwann später eine Rechnung bekommst. Eieiei.
Ja, da verliert man schnell auch den Überblick. Ja, das hat sich bei mir auch am Ende herausgestellt. Da denkt man gar nicht dran, wie viel man dann eigentlich teilweise auch unterwegs
Aber sag
hat.
mal, du warst ja mit dem Sprinter unterwegs, beziehungsweise mit deinem Hyundai jetzt. Mit dem Sprinter, in welche Kategorie fällst du? In die des Autos oder die 3,5?
Die. Nee, das ist noch als PKW gelaufen, glaube ich.
Oh,
Also,
yeah!
das war noch glücklich auf jeden Fall. Das ist dann nicht ganz
Okay.
so teuer ausgefallen. Also, da habt
Okay.
ihr dann auch Glück.
Okay, cool, okay, cool. Ich hab schon mit den 3,5 Tonnen gerechnet. Und jetzt, wenn du sagst, okay, ich kann mit der Hälfte rechnen, dann freut mich das.
Nee, da kannst du noch mit der Hälfte rechnen.
Oh, das ist ja geil. Cool. Glück gehabt. Weil das ist nämlich total irre. Wir sind nämlich mal hier, Prag ist so in Stavanger gefahren. Und da sind wir durch den Tunnel in Stavanger gefahren. Und die wollten dafür 50 Euro, one way. Und dann mussten wir halt auf diesen ganzen Weg wieder zurück durch diesen Tunnel.
Ja.
Und ich habe dann erst im Nachhinein gecheckt, dass ich auch eine günstige Fähre nehmen kann. Aber das habe ich halt erst im Nachhinein gecheckt. Also vorher 100 Euro, um einmal kurz einen Kaffee in der Stadt zu trinken, ist ein bisschen viel.
Ja, also das lässt man sich hier auch teilweise gut bezahlen, für die Touristen quasi, dass man das ganze Geld auch wieder ein bisschen reinbekommt, um den Touristen das zu bieten, was man hier nun mal bekommt. Also du hast hier auch, ich weiß nicht, wart ihr in Nusfjord? Ich habe bei euch auf
Ja.
Instagram gesehen, dass ihr bei diesem coolen Berg quasi im
Ja,
Hintergrund
genau.
gefahren seid. Und
Und
wenn du dort in der Hochsaison quasi in das Dörfchen fahren möchtest, dann musst du da quasi auch tatsächlich Eintritt zahlen, um die Stadt besuchen zu dürfen.
ja. Finde ich ja eigentlich auch, ich meine, ist ja auch wirklich wahnsinnig voll. Also da ist es eigentlich, also einerseits finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber andererseits verstehe ich das ja, weil die Einheimischen haben ja nichts davon.
Ja.
Also ich habe das ja, ich habe das zum Beispiel, das war das erste Mal, glaube ich, in Dänemark gemerkt, was so Camper-Tourismus, Durchreisetourismus halt manchmal bedeutet. Also ich bin einmal komplett durch Dänemark gefahren, habe diese ganze Infrastruktur genutzt und habe da keinen einzigen Cent ausgegeben. Und nur so bekommst du halt wirklich so ein bisschen dein Teil des Kuchens.
Genau, tatsächlich muss es ja auch irgendwie wieder reinkommen. Also man kann ja quasi nicht immer nur geben, geben, geben. Und im ersten Augenblick denkt man vielleicht auch ein bisschen dann als Tourist darüber nach, dass es so ein bisschen Abzocke ist. Aber irgendwie muss man dann halt auch die Abstriche machen, dass es auch irgendwo herkommen muss. Und tatsächlich, was man auch hier auf den Lofoten persönlich finde ich, hat, dass es super sauber ist. Also
Ja, voll.
du hast hier absolut keinen Müll irgendwo rumliegen. Teilweise vielleicht an den Parkplätzen, aber das ist dann auch am selben Tag wieder weg. Also hier wird alles immer direkt sauber gehalten. Und genau.
Ja, cool. Tom, ey, es erscheint, als hättest du als richtig gemacht, oder?
Ja, also auch als Fazit kann ich festhalten, dass es definitiv die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen. Ich habe einen tollen Job, eine tolle Freundin hier. Teilweise hat man natürlich ein bisschen Heimweh nach Hause, weil tatsächlich auch die Distanz sehr, sehr groß ist. Man kann jetzt nicht mal eben zu so sagen, ja, kommt mal vorbei oder wir fahren mal jetzt eben zurück für ein paar Tage. Die Umgebung hier ist atemberaubend und auch für die Zukunft haben jetzt Camilla und ich hier auf jeden Fall einiges geplant. Wir werden jetzt sogar ein kleines Art and Craft Festival hier organisieren, weil Camilla hier im Touristencenter arbeitet und dadurch haben wir eigentlich ganz gute Kontakte und ich denke mal, da werden sich jetzt einige Dinge auch ergeben für uns.
Klasse, sehr cool. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg. Eine letzte Frage noch. 2 Tage nachdem ich die Lofoten verlassen habe, haben Sie da bei der, wie heißt sie, Kalvika Lodge,
Ja.
Orcas irgendwo beim Kajaken morgens gesehen. Die Orcas
Ja.
hast du sie schon gesehen?
Orcas habe ich tatsächlich persönlich noch keine gesehen. Ich habe einen Minkwal gesehen. Ich glaube, auf Deutsch ist das ein Schweinswal. der aber auch schon etwas größer war. Den haben wir letztens gesehen. Und da, was wir tatsächlich auch schon gesehen haben, waren Haie. Du hast hier die Haie, die nur Plankton essen. Mir fällt da jetzt gerade auch nicht der deutsche Name ein. Das sind Basken.
Basic Shark. Ja,
genau. Und die haben wir jetzt tatsächlich auch schon gesehen an dem Ort, wo wir immer surfen gehen. In Unstadt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch.
Haben wir auch, ja.
Genau, und die gibt es hier tatsächlich auch, was mich jetzt ein bisschen davon abhält, wieder zurück ins Wasser zu gehen.
Familiär sind noch Plankton.
Ja, aber trotzdem, die werden schon ganz schön groß oder sind schon ganz schön groß und das sieht dann schon ein bisschen beeindruckend aus.
Okay, cool. Ja, ich war total neidisch, als ich diese Bilder von den Orcas gesehen habe, jetzt heute dieses Video. Wir fliegen ja nächsten Monat nach Kanada, um mit Orcas zu kajaken und ich freue mich, wie ihr so, ich liebe Orcas. Und ja, ich war total traurig, dass ich keine gesehen habe, beziehungsweise keine Möglichkeit gehabt habe. Durch den Wind konnten wir das nicht kajaken.
Habt ihr die generell aber auf eurer Reise in Norwegen jetzt sehen können?
Nein, gar keine.
Okay, aber ich muss auch dazu sagen, dass tatsächlich diesen Sommer kaum welche hier sind. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die Fischer, die berichten auch hier immer, dass recht wenig Orcas momentan gesichtet werden. Also ich glaube, ihr seid da nicht die Einzigen, die dann vielleicht etwas trauriger nach Hause fahren müssten wieder.
Ja, müssen wir vielleicht zum Sardine Run im November kommen.
Ja.
Dann sollten wir genug da sein.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Du, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin total begeistert von dem, was du erzählt hast. Und ja, Hut ab für deinen Mut, dass du das gemacht hast, ins kalte Wasser gesprungen bist und diesen Winter überlebt hast, diesen Sommer jetzt so toll gemacht hast. Ich wünsche dir viel Erfolg für den nächsten Winter und für eure Zukunft, für dich und Camilla, was ihr da noch so vorhabt.
Ja, vielen Dank, Sebastian, auch für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, auch mal so persönlich mit euch zu quatschen oder mit dir. Und genau, falls noch Fragen nach dem Podcast sich ergeben, können die Leute ja auch einfach dich kontaktieren. Du kannst ja vielleicht auch meinen Kontakt weitergeben.
Genau, wir haben ja über Instagram sind wir in Kontakt getreten und ich würde einfach dein Instagram einfach in die Shownotes packen und dann können sie dir folgen und dir schreiben und dir euch bei euren Abenteuern folgen.
Das machen wir so. Super. Dann habt noch einen schönen Tag, Sebastian, und wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall.
Ganz genau. Bis bald, ne?
Bis dann.
Danke. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank an Tom für seine Zeit und war ein tolles Gespräch. Wenn ihr das jetzt auch so findet, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf den verschiedenen Portalen, wo man etwas bewerten kann. Auf manchen kann man es nicht. Teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und empfehlt uns weiter. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf und wir hören uns sehr bald wieder.
So, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, hoffentlich mit einer neuen Folge. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.